Herzlich willkommen beim DMW-Podcast. Diese Woche Rätsel um die Wirkung der Defensine geklärt. Defensine sind eine Art körpereigener Antibiotika, die zum angeborenen unspezifischen Immunsystem gehören und von denen es mehrere Klassen gibt. Diese Abwehrstoffe waren schon längere Zeit bekannt, doch schienen seltsamerweise nicht alle Defensine zu wirken. Ein deutsches Forscherteam hat nun das Rätsel geknackt und könnte damit die antiinfektive Medizin umkrempeln. Auf den menschlichen Körper stürmen ständig Bataillone von Bakterien ein, gegen die er sich zur Wehr setzen muss. Vor allem Grenzflächen wie Haut- und Schleimhäute im Gastrointestinal-, Urogenital- oder Respirationstrakt sind hier kritische Stellen, an denen die Abwehr pathogener Keime gut funktionieren muss. Und erstaunlich selten passiert hier auch etwas Schlimmes. Die Abwehr scheint also in der Regel ihre Aufgabe zu erfüllen. Erst in den letzten 20 Jahren kristallisierte sich heraus, dass es neben der Barrierefunktion von Haut- und Schleimhäuten sowie der physiologischen Bakterienflora, die einen Teil der pathogenen Keime in Schach hält, noch eine Art chemischen Schutzwall geben muss, nämlich die sogenannten Defensine sowie weitere antimikrobielle Peptide. Diese helfen, das Überleben des Organismus zu sichern, indem sie sowohl Bakterien als auch Viren, Pilze und bestimmte Protozoen erfolgreich bekämpfen. Defensine sind aber nicht nur auf den Menschen beschränkt, denn auch Tiere oder Pflanzen bilden diese Art von Abwehrstoffen. Bisher ist kein eukaryotischer Organismus bekannt, der ohne Defensine auskommt. Defensine sind relativ kleine Proteine, die aus rund 30 bis 40 Aminosäuren bestehen und ein Molekulargewicht zwischen 3 und 5 Kilodalton besitzen. Diese körpereigenen Antibiotika lassen sich in 4 Familien unterteilen, nämlich in pflanzliche, tierische und Insektendefensine sowie in die säugetierspezifischen Defensine. Anhand der Position von Disulfidbrücken zwischen verschiedenen Cysteinresten unterscheidet man Alpha- und Beta-Defensine, von denen sich letztere in sämtlichen Epithelien des menschlichen Körpers finden. Dagegen kommen Alpha-Defensine in den panetischen Körnerzellen des Dünndarms und im Blut vor, wo beispielsweise neutrophile Granulozyten bis zu 30% aus ihnen bestehen.
Das humane Beta-Defensin 1 wurde bereits 1995 erstmals beschrieben, gab aber bisher einige Rätsel auf. Unter den verschiedenen Defensinen des menschlichen Körpers macht humanes Beta-Defensin 1 einen Löwenanteil aus, denn es ist nahezu ubiquitär auf Haut und allen Epithelien vorhanden. Dieser prominenten Präsenz stand allerdings seine gegenüber anderen und weniger präsenten Defensinen nur recht mäßige antibakterielle Potenz gegenüber. Warum also sollte ein solches Protein an bakteriell besiedelten Grenzflächen zur Mikrobenabwehr aufgestellt werden, wenn es seine Aufgaben nur äußerst dürftig und vielleicht sogar überhaupt nicht erfüllen kann? Diese Frage stellte sich lange Zeit auch PD Dr. Med. Jan Wehkamp, Arbeitsgruppenleiter am Dr. Margarete Fischer Bosch Institut für klinische Pharmakologie des Robert Bosch Krankenhauses Stuttgart. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass humanes Beta-Defensin 1 keine oder allenfalls eine geringe Wirkung haben sollte, weil es ja ansonsten sinnlos wäre, erzählt er. Und er hatte eine eigentlich völlig naheliegende und logische Idee, auf die aber vor ihm noch niemand gekommen war. Wenn man Bakterien untersucht, so ist dies bisher immer unter Standardbedingungen geschehen, also bei 37 Grad Celsius in Schüttelkulturen und unter aeroben Bedingungen, erklärt Wehkamp. Aber dies hat beispielsweise mit dem Milieu im Darm nur sehr wenig zu tun. Dort herrschen zwar in der Regel auch 37 Grad Celsius, doch ist die Umgebung nahezu sauerstofffrei. Wehkamp war überzeugt, dass diese Gegebenheiten bei den Defensinen ebenfalls eine Rolle spielen mussten. Gemeinsam mit dem Doktoranden Björn Schröder entwickelte er deshalb zunächst einen Assay, mit dem sich unter sauerstofffreien Bedingungen die antibakterielle Wirkung der Defensine untersuchen ließ.
Anschließend testete seine Arbeitsgruppe eine ganze Reihe von Defensinen. Dies geschah auf Agarplatten, wie sie aus der mikrobiologischen Diagnostik und der Resistenzbestimmung bei Antibiotika bekannt sind. Im Prinzip legten Wehkamp und seine Mitarbeiter in Petrischalen Bakterienkulturen an, auf die sie anstelle von Antibiotika Defensine gaben. Anschließend bestimmten sie das Ausmaß der Hemmhöfe. Die Defensine stellten die Stuttgarter Wissenschaftler teilweise selbst her, teilweise kauften sie industriell produzierte. Im Gegensatz zu früheren Versuchen nahmen sie die Tests allerdings im anaeroben Milieu vor. Und dann geschah etwas völlig Überraschendes. Humanes Beta-Defensin 1, das bisher nicht gerade als sehr wirkfreudig bekannt war, zeigte auf einmal stark ausgeprägte antimikrobielle Eigenschaften. Es fand sich ein riesiger Hemmhof und damit war klar, dass dieses Defensin tatsächlich eine Funktion besitzt, freut sich Wehkamp. Voraussetzung dafür waren allerdings die anaeroben Bedingungen, die Wehkamp und seine Mitarbeiter künstlich geschaffen hatten. Hierzu verwendeten sie steigende Konzentrationen der reduzierenden Substanz Dithiotriethol, kurz DTT, die dem System letztendlich den Sauerstoff entzog. DTT kommt allerdings nicht physiologisch vor und war lediglich dazu gedacht, die Bedingungen im Darm künstlich zu simulieren. Mittels DTT ließ sich also eine sauerstofffreie Atmosphäre erzeugen, ohne dass man dazu die Kulturmedien einem Vakuum aussetzen musste. Wurde kein DTT zugesetzt, zeigte das humane Beta-Defensin 1 keinen Einfluss auf das Bakterienwachstum. Mit steigenden Konzentrationen von DTT nahmen aber die Hemmhöfe in den Kulturmedien in ihrem Durchmesser zu. Als Gegenprobe setzten die Wissenschaftler den gleichen Bakterien Bifidobacterium adolescentis, humanes Beta-Defensin 3 und Lysozym zu, die unter Zusatz von DTT eine geringere antibakterielle Aktivität zeigten. Somit war klar, dass die gesteigerte antimikrobielle Aktivität von humanem Beta-Defensin 1 im sauerstofffreien Milieu ein Spezifikum dieser Substanz war und nicht auf einer Schädigung der Bakterien durch die anaeroben Bedingungen beruhte. Damit hatte Wehkamp mit seiner Arbeitsgruppe ein seit rund 20 Jahren bestehendes Rätsel in der defensiven Forschung gelöst, denn bisher war der Zweck des humanen Beta-1-Defensins unklar gewesen. Manche Wissenschaftler hatten sogar daran gezweifelt, dass es sich bei dem Stoff überhaupt um ein Defensin handelt und gemutmaßt, dass die Substanz womöglich eine andere Aufgabe habe.
Offensichtlich war das humane Beta-Defensin 1 also im sauerstoffhaltigen Milieu nahezu wirkungslos und wurde erst unter anaeroben Bedingungen aktiviert. Das war unsere erste Beobachtung, die noch relativ einfach war, berichtet Wehkamp. Mir war gleichzeitig aber auch ziemlich rasch das hohe biologische Potenzial dieser Entdeckung klar. Also haben wir weiter nach Erklärungen gesucht, ergänzt er. Seine Hypothese war, dass der Körper selbst eine Substanz synthetisieren könnte, die in der Wirkung dem im Modell verwendeten Dithiotriethol entsprach. Dazu kam beispielsweise Thioredoxin in Frage. Dies ist eine multifunktionelle und im menschlichen Körper ubiquitär vorkommende Oxidoreduktase, die physiologisch die enzymatische Redoxregulation als Hauptakteur kontrolliert. Es zeigte sich in der Folge, dass auch Thioredoxin in der Lage war, humanes Beta-Defensin 1 zu aktivieren. Damit war klar, dass die im Modell erzeugten Vorgänge durchaus auch im lebenden Organismus auf diese Weise stattfinden konnten.
Im nächsten Schritt versuchten Wehkamp und seine Mitarbeiter, die zugrunde liegenden Mechanismen der Aktivierung von humanem Beta-Defensin 1 zu klären. In Versuchen hatten sie unter anderem festgestellt, dass sich unter reduzierten Bedingungen die Masse des Defensins verändert. Da der Schluss nahe lag, dass sich mit der Masse auch die Struktur ändern könnte, ließen wir in der Folge eine Strukturanalyse der Defensine durchführen, berichtete Wehkamp. Hierzu ging er eine Kooperation mit dem Lehrstuhl für Biotechnologie der Technischen Universität München und dessen Direktor Prof. Dr. Reinhard Johannes Buchner ein. Moritz Marcinowski, Doktorand bei Buchner, führte die Versuche durch. Wir beschäftigen uns hier am Institut vorwiegend mit Proteinfaltung von Antikörpern, weswegen die Strukturanalyse der Defensine bei uns gut möglich war, erklärt Marcinowski. Hierzu hatte er von Wehkamp humanes Beta-Defensin 1 sowohl in der ursprünglichen als auch in der reduzierten Form bekommen. Er untersuchte beide Peptide mittels einer sogenannten Circular Dichroismus-Spektroskopie und stellte fest, dass es im Rahmen der Reduktion zu strukturellen Änderungen kam. Das ursprünglich gefaltete humane Beta-Defensin 1 entfaltete sich in der reduzierten Form und nahm somit eine andere Struktur ein. Zugrunde lag diesem Vorgang eine Auflösung der Disulfidbrücken im Defensin-Molekül, was dessen Entfaltung und somit auch die biologische Aktivierung ermöglicht.
Nicht nur dieser Aktivierungsvorgang, sondern auch der Wirkmechanismus von humanem Beta-Defensin 1 unterscheidet sich deutlich von anderen Defensinen, wie dem auch unter aeroben Bedingungen sehr aktiven Beta-Defensin 3. Dieses kann Defekte in der Bakterienwand setzen, die dann zur Lyse des Mikroorganismus führen. Beta-Defensin 1 dagegen wirkt über einen völlig anderen Mechanismus, der bisher noch nicht geklärt ist. Elektronenmikroskopisch lässt sich allerdings beobachten, dass Bakterien, die diesem Defensin ausgesetzt waren, inhol sind bei anscheinend intakter Wand. Auch wenn die theoretische Basis nun steht. In-vivo-Versuche, die die Funktionstüchtigkeit im Organismus beweisen, stehen noch aus. Leider ist so etwas aber nicht ganz einfach, schränkt Wiekamp ein. Seiner Arbeitsgruppe gelang allerdings bisher schon der Antikörpernachweis der reduzierten Defensinform in menschlichem Gewebe. Und auch in der Zellkultur konnte sie bereits die reduzierte Form nachweisen. Im lebenden Organismus ist so etwas allerdings nicht ganz einfach, da die reduzierte Form des Beta-Defensins 1 sehr instabil ist. Denn sobald sie mit Sauerstoff in Kontakt kommt, ändert sie ja die Form wieder, erklärt Wiekamp. Derzeit arbeitet er intensiv daran, die reduzierte Form dennoch in Patienten nachzuweisen. Sein besonderes Interesse gilt hierbei den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, bei denen eine Störung bei den Defensinen bereits bekannt ist und bei denen die Relevanz einer Störung dieses Systems ebenfalls wahrscheinlich erscheint. Bei dieser Erkrankung scheinen Defensine eine wichtige Rolle zu spielen, aber auch bei Lungenentzündungen, Karies, Parodontitis oder Akne sind sie womöglich in den Entstehungsprozess involviert. Hier könnte sich durchaus ein komplett neuer therapeutischer Ansatz auf einem sehr breiten Gebiet ergeben, vermutet Wiekamp. Das war der DMW-Podcast für diese Woche. Wir hoffen, er hat Ihnen gefallen. Der Autor war Dr. Med-Johannes Weiß, Bad Kissingen. Mehr Informationen zu diesem Thema und weitere spannende Beiträge finden Sie wie immer in der aktuellen DMW oder unter www.thieme.de/dmw. Ihre DMW-Redaktion. Thank you.